unerhörte Gebete. Wenn wir beten, tun wir das entweder, weil es jetzt irgendwie angesagt ist zu beten. Das meine ich gar nicht so kritisch, wie es klingt, sondern es gibt Lebenssituationen, in denen wir beten, weil es irgendwie eine äußere Form ist. Ich sag mal, vor dem Essen kenne ich es von mir, dass ich bete, aber es nicht unbedingt ein tief in meiner Seele ergriffen sein ist, sondern ich sage dem Herrn Danke für das Essen, und das ist auch ehrlich gemeint, aber es gibt andere Gebetszeiten bei mir, wo ich merke, dass es deutlich, ich will nicht sagen echter, aber intensiver, authentischer, ich weiß es nicht, ich kriege den Begriff nicht raus, aber ich ahne, ihr kennt das auch, ja. Manchmal verzweifle ich daran, dass du als Pastor oder als Ältester oder als Leitungsfuzzi manchmal beten musst, auch wenn du jetzt eigentlich gerade gar nicht so in der Stimmung bist. Ja, andererseits, was heißt nicht in der Stimmung sein? Wann haben wir denn so richtig tierisch Lust zu beten? Ja, es gibt solche Momente, aber sie sind nicht die Überzahl. So, von daher, beten ist schon ein ganz spannendes Ding in der Gesamtheit. Ich will nicht das gesamte Thema des Gebets öffnen, sondern mehr die Frage, wenn wir beten, beten wir in Erwartung und Hoffnung, dass unser Gebet von Gott gehört wird und erhört wird. Also, dass er uns das Erbetene schenkt. Oder wenn wir uns wünschen, dass etwas wegkommt, Schwierigkeiten mit Verwandten oder ähnliches, ja, dass das dann weggeht. Dass das mit das Erbetene, dass das geschenkt wird. Und dafür haben wir guten Grund. Und deswegen möchte ich hier in der Einführung kurz diesen guten Grund nochmal wiederholen, obwohl ihr es wisst, aber um euch wieder nochmal an die biblische Lehre zu erinnern. Gott hat es angeordnet, dass wir beten sollen. 1. Thessalonicher 5, 17, hört niemals auf zu beten. Römer 12, 12, freut euch in Hoffnung, bleibt standhaft in Bedrängnis und seid treu im Gebet. Und das Gebet der Gerechten ist auch gut, Sprüche 15, 8. Das Opfer von Gottlosen ist ja wie ein Greuel, das Gebet von Aufrichtigen gefällt ihm gut. Psalm 91, 15, wenn er mich ruft, antworte ich. Wenn er in Not ist, stehe ich ihm bei. Ich hole ihn heraus und verschaffe ihm Ehre. Und Johannes 15, 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Ihr werdet es bekommen. Johannes 15, 17 habe ich ganz bewusst ans Ende dieser Dinge geschrieben, denn da entsteht das Problem. Ihr könnt bitten, um was ihr wollt, und ihr werdet es bekommen. Lasst uns mal gemeinsam Lukas 18 aufschlagen, und ich würde mich freuen, wenn einer von euch, der verständlich vorlesen kann, das einfach mal vorliest. Die Verse 1 bis 8 aus Lukas 18. Okay.
Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten, und sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. Es war aber auch eine Witwe in jener Stadt, und sie kam zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und eine Zeit lang wollte er nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst: Wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, dass sie nicht am Ende komme und mir ins Gesicht fahre. Der Herr aber sprach: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde, den Glauben finden.
Ja, war interessant. Ne? Ja, vielen Dank fürs Vorlesen. Mein Ziel ist nicht, Lukas 18, 1 bis 8 jetzt mit euch gemeinsam auszulegen. Ich glaube, dass dieser Text noch einige Fragen aufwirft, die wir jetzt nicht behandeln. Ich habe aber drei Punkte, die ich herausarbeiten möchte, mit euch in den Zeilen 19 bis 24 notiert. Das erste ist, was sagt denn der Text darüber, warum Jesus dieses Gleichnis überhaupt erzählt? Was ist der Anlass oder warum macht er das?
Ich glaube, er hat vorgelesen, dass sie beten und nicht ermatten
werden. Genau. Und das steht in Vers 1. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten sollten. Also, das ganze Gleichnis wird erzählt, um die Leute zum Beten zu bringen. Also hier auf Zeile 19 und 20 könnt ihr schreiben, damit sie immer oder alle Zeit beten. Ja, ist das Gleiche immer und alle Zeit, das hat was mit der Übersetzung zu tun. Helen, hattest du es in der NGÜ gerade aufgeschlagen?
Nee.
Okay. Ich kann mal wissen, wie die NGÜ das übersetzt mit nur den Vers 1.
Lukas 18, Vers 1. Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollen, ohne sich entmutigen zu lassen. Deshalb erzählte er ihnen folgendes Gleichnis.
Okay. Also unablässig, immer, alle Zeit heißt nicht in jeder Minute deines Lebens beten. Das ist nicht der Punkt und das ist irgendwie auch klar. Unablässig. Was schreibt Karl-Heinz von Heiden? Was steht bei dir?
Und hier steht, durch folgendes Gleichnis macht er ihnen deutlich, dass sie immer beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen.
Okay. Also immer, alle Zeit heißt nicht in jeder Sekunde des Lebens. Ja, auch Paulus sagt, ich bete jederzeit, alle Zeit für euch. Damit, natürlich, zwischendurch hat auch mal gepredigt. Sondern es geht mehr um dieses Fortbesetzende, ohne davon abzulassen, unablässig ist. Von daher ein gutes Wort eigentlich. Also, für die Zeilen 19 und 20, damit sie immer oder alle Zeit oder unablässig beten. Welcher Gefahr setzt man sich offensichtlich aus, wenn man betet? Dass man dabei oder wird? Sag mal lauter bitte.
Müde.
Müde wird? Müde in dem Sinne, wie Katharina und ich uns gerade fühlen, zu wenig geschlafen. Meinst du dieses müde oder meinst du ein anderes müde?
Also aufhört. In einer Träge in der Form von, dass man halt
genau, lustlos. Ich habe wieder vergessen, was in der NGÜ stand. Damit sie alle Zeit beten, unablässig beten und nicht. Und nicht?
Ja. Und nicht entmutigen.
Entmutigt, weil wir Elberfelder ermatten.
Richtig, nachlässig.
Nachlässig, genau. Das ist das genau, was ich hier haben will. Schreibt hin im Grunde genommen, was ihr wollt. Also, dass man dabei ermattet oder entmutigt wird. Und das ist ganz wichtig. Jesus ist in einer Situation, hat ein Ziel. Er will seine Jünger zum Beten anhalten, und zwar zum unablässigen Beten. Und das Ziel will er erreichen, aber er erkennt gleichzeitig eine Gefahr. Er sagt, wenn ich den Leuten sage, betet, dann kommen sie in eine Gefahr. Nämlich, dass das Beten sie entmutigt. Hey, warum sollte Beten sie entmutigen? Hat denn Johannes Quatsch erzählt? Bittet um, was ihr wollt, und es soll euch gegeben werden. Das ist ja ein Zitat von dem Herrn Jesus, was Johannes dann nur wiedergibt. Und wir merken, aha, das ist die nächste Zeile. Wir sehen, dass der Herr Jesus Christus davon ausgeht, dass das Gebet, wie würdet ihr den Satz vervollständigen? Dass das Gebet, dass es erhört wird, dann würde das nicht Sinn machen, dass er sagt, damit sie nicht entmutigt werden. Ich weiß nicht, wen du meinst, von da weiß ich nicht.
Er hat den Text auch vorgelesen. Da habe ich noch gesagt, das heißt nicht erhört, es wird aufgenommen. Stand da aufgenommen?
Da steht gar nichts dazu.
Das Recht nach Ausweisen nicht ausführen.
Achso, das ist ausgeführt.
Wie bitte?
Okay.
Richtige Richtung. Ich würde es gerne noch erweitern. Also dein Vorschlag war, wir sehen, dass der Herr davon ausgeht, dass Gebet nicht gehört wird. Das würde aber im Widerspruch zu Johannes 15,7 stehen. Bittet und es wird euch gegeben werden. Also er geht nicht davon aus, es wird nicht gehört. Betet, aber es wird nicht gehört. Sondern?
Er hört, würde aber bedeuten, dass es so genau nicht mehr wünsche.
Gut, das wäre mir jetzt zu feinsprachlich. Das würde ich erstmal in den gleichen Topf schmeißen. Also ihr seid richtig. Es muss bloß noch ein Wort davor. Ja, das haben wir schon, dass es nicht gehört wird. Und davor, das gehört, muss noch ein Wort.
Sofort.
Vielen Dank, Herr. Ich glaube, dass der Jesus sagt, betet. Weil er denkt, beten ist wichtig. Aber er sieht auch die Gefahr der Entmutigung. Weil das Gebet offensichtlich nicht immer sofort erfüllt wird. Und wenn man das einmal, das ist ja der Grund, warum er überhaupt das Gleichnis erzählt. Das ist, hat sich alles in seinem Kopf schon abgespielt, wo er vorher anfängt. Und dann macht die ganze Geschichte natürlich Sinn, dass diese Witwe immer wieder kommt, jeden Tag neu. Und im Grunde genommen sagt euch, Leute, genauso bitte auch ihr. Nicht einmal das Ding oben in den Automaten reinschmeißen, in der Hoffnung, dass dann unten was rauskommt, sondern immer wieder kommen. Und übrigens, diese Story ist von einem ungerechten Richter, aber wir reden doch von einem viel höheren, der euch lieb hat. Aber, obwohl dieser Vater uns lieb hat und kein ungerechter Richter ist, der hatte ja irgendwelche niedrigen Motive, warum er sich um die Witwe nicht gekümmert hat, hat anscheinend nicht genug abgeworfen, sagte er, ihr müsst trotzdem unablässig beten. Ich kann euch das nicht erklären, ich sage mir nur, das ist das, was er uns hier erzählt. Beten, ja, lasst euch nicht entmutigen, das ist die Gefahr, wenn ihr betet und dann feststellt, dass euer Gebet nicht sofort erhört wird. Und deswegen betet unablässig. Das ist mein Einstieg. Wollt ihr da schon diskutieren oder sollen wir erstmal weitermachen? Nur für eure persönlichen stillen Zeiten oder Andachten in Kinder-, Jugendarbeit in einer Gemeinde. Ich finde solche einleitenden Worte der Evangelisten extrem klasse. Oft wird das überlesen. Man stürzt sich gleich auf das Gleichnis und fängt nachher zu interpretieren, was das Gleichnis meint. Aber der Lehrer steht auf und sagt, ich möchte euch was erklären. Aber vorher sage ich euch, warum ich es erklären will, welches Lernziel ich mit euch habe. Das muss jeder Referendar in der Schule machen, immer tierisch aufschreiben, welches Lernziel er folgt, welchen Lernschritt er macht, welche Medien er benutzt und so weiter. Und genau das machen die Evangelisten ganz oft. Am Anfang steht oder am Ende steht, warum etwas geschieht. Und dann geschieht das Ganze. Und viele nehmen nur die Mitte, vergessen die Einleitung oder das Ende und kommen zu den wildesten Theorien. Aber ich finde das eigentlich gar nicht so schwierig. Das steht doch da. Muss man nur mal nachgucken. So, Anforderungen an erhörliches Gebet gemäß der Schrift. 2. Chronik 7, 13, 14. Der Beter muss demütig sein. 5. Mose 4, 29. Das Gebet muss aufrichtig sein. Markus 11, 24. Der Beter muss Glauben haben. Haben wir eben auch gelesen, wird der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden? Den richtigen Glauben, den vertrauenden Glauben, den ausharrenden Glauben? Der Beter muss auch ein gehorsamer Mensch sein. 1. Johannes 3, 21 bis 22. Ich habe euch erspart, dass wir das jetzt immer lesen, ja? Aber könnt gerne nachblättern, Don. Und ein fünftes ist eine Anforderung an ein erhörliches Gebet. Ja, das ist richtig, aber das will ich jetzt ausnahmsweise mal da nicht haben. Also das ist völlig richtig. Geduld? Ja. Ich finde mein Wort so süß. Ihr habt keine Chance, aber macht weiter. Ich finde das so süß, das Wort.
Beharrlichkeit.
Viel einfacher. Viel einfacher. Ständige. Fünf Buchstaben fängt mit G an und hört mit B auf. Gebet. Klingt lächerlich, ich weiß. Also,
damit mein Gebet erhörlich ist, muss ich beten. Und ich glaube, dass wir ganz oft nicht beten. Und woher weiß ich das? Das sagt mir meine Bibel. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, sagt Jakobus. Da sage ich, wow, wird der Sohn des Menschen diesen Glauben finden, der tatsächlich auch betet? Warum betone ich das? Weil ich von meiner Theologie, also meiner Gesamttheologie, jemand bin, der in die Souveränität Gottes extrem glaubt. Ich glaube, dass der Herr sich einen Plan vorgenommen hat. Ich glaube an die Prädestination, bis in die Details, die ich ja nicht so betone, weil jetzt nicht wichtig, aber ich sage eigentlich, wenn der Herr sich was vornimmt, dann geschieht das. Wozu noch beten? Und das ist die Seite vom Pferd, wo man runterfallen kann, wenn man diese Souveränität so glaubt wie ich, dass man sich dann zurücklehnt und sagt, naja, ist ja sowieso alles vorherbestimmt, warum soll ich denn noch beten? Warum soll ich überhaupt noch evangelisieren? Und dann sage ich mir, hey, jetzt fängt dein Verstand an, dich wieder reinzulegen. Der Verstand ist ja nicht untrüglich, im Gegenteil. Der ist ja genauso sündig wie alles andere in mir. Ich lebe davon, dass ich die verschiedenen Informationen, die mir die Schrift gibt, zusammenpacke. Und wenn ich merke, ich kann einen großen Kaugummi draus machen, wunderbar. Wenn ich schaffe, nee, der hat tatsächlich unterschiedliche Facetten, dann belasse ich es so. Ich denke, dass die Schrift klar lehrt, dass Gott der souveräne Herrscher ist, den nichts hindern kann, seine Ziele durchzusetzen. Satan und er sind nicht auf der gleichen Ebene und mal gewinnt Gott und mal gewinnt Satan. Nö, Gott steht fett drüber. Und wenn er will, dass Satan was machen kann, dann kann er was machen. Lest das Buch Hiob, habt ihr die Erklärung dafür. Wenn er das aber nicht will, dann kann er hier auch strampeln und sich schimpfen und mit seinen Dämonen einen Wettlauf machen. Er schafft es nicht. Ich glaube, dass Gott komplett alles beherrscht. Aber gleichzeitig lehrt die gleiche Schrift, dass ich beten soll. Dann merke ich, warum? Ich kann ihm doch nicht sagen, was er tun soll, weil er ist allwissend. Wozu soll ich ihm sagen, dass X noch nicht bekehrt ist? Das weiß er schon seit Grundlegung der Welt. Und dann merke ich, ich habe zwei unterschiedliche Informationen, die ich logisch nicht zusammen zu einem kriege. So wie Öl und Wasser in einem Glas, schüttel, eine Minute warten, oben Öl, unten Wasser. Geht nicht. Aber so lebe ich, so ist meine Herangehensweise an die Schrift. Ich sage, Gott hat beide Sachen über sich geoffenbart. Mit meinem mickrigen Verstand kriege ich sie nicht zusammengemischt, aber ich lasse beide gelten. Ich glaube an die Souveränität und hoffe darauf, aber ich bete. Und deswegen habe ich für mich den Punkt hier hingeschrieben, um ein erhörliches Gebet zu haben, ist die Grundvoraussetzung, dass wir beten. Von daher könnt ihr da Gebet hinschreiben und dann noch ein Smiley ranmalen und sagen, Ansgar spezifisch. Es sei denn, ihr folgt mir an dem Punkt. So, mögliche Gründe für nicht erhörte Gebete ist natürlich im Grunde genommen genau das Gegenteil von Anforderungen an erhörliches Gebet. Von daher Ungehorsam zum Beispiel. 5. Mose 1. Irgendwas, was für uns alle spannend ist, dann bitte nochmal laut.
Wir haben dann darüber geredet, dass Gott auch Gebete erhört.
Ich glaube, dass über unsere Gebete hinausgeht, aber was meinst du?
Dass er uns was gibt und was wir nicht gebeten haben. Ja. Aber dass wir nicht gebeten haben, haben wir das auch dafür gehofft haben.
Ja,
genau. Eigene Wünsche, genau. Ja, ohne ausgesprochene Wünsche.
Ja.
Und wo steht's?
Über das hinaus, was wir wissen, wenn wir
da stehen, oder? In 3 Wochen findet in Rehen eine schöne Konferenz statt. Kann ich euch herzlich einladen. Da muss ich darüber predigen. Von daher hoffe ich, dass ich es jetzt finde. Irgendwas ist da. Also, es ist tatsächlich so, dass Gott fähig ist, über die Maßen unser Gebet zu erfüllen, und zwar mehr, als wir erdenken und erbitten. Schreibt Paulus im Epheserbrief. Ich denke Kapitel 2, aber ich habe es jetzt gerade nicht auf die Schnelle gefunden. Das heißt, Gott ist fähig, über die Maßen zu tun, und zwar mehr als das, was wir erbitten, und sogar mehr, als wir uns erdenken können. Von daher stimme ich dir, Helen, komplett zu. Ja, das kann Gott tatsächlich. Aber Jakobus hat auch recht, wenn er sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und das ist ein ganz interessanter Punkt, dass Gott sein Handeln anscheinend bis zu einem gewissen Punkt auch an unser Verhalten knüpft. Ansonsten macht der Sinn, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, macht der Satz keinen Sinn. So, aber ich war jetzt bei 33, 5. Mose 1, 43 bis 45. Ich sagte euch das, aber ihr habt nicht darauf gehört. Ihr habt euch den Befehl Jahwes widersetzt und seid in eurer Vermessenheit ins Bergland hinaufgezogen. Da stellten sich die Amoriter, die dort im Bergland wohnten, euch entgegen und verjagten euch, wie es die Bienen tun. Und sie versprengten euch vom Gebirge Seir nach Hauma hin. So seid ihr zurückgekommen und habt vor Jahwe geweint. Aber Jahwe hörte nicht auf euer Klagen und schenkte euch kein Gehör. Gott möchte, dass wir ihm gehorsam sind. Nicht sündlos, das kriegen wir nicht hin. Aber, und ich glaube, da schlägt der Heilige Geist euch ja noch in euch Alarm. Also ich spinne jetzt mal irgendwas zusammen. Ute sündigt in irgendeinem Punkt. Und eine halbe Stunde später setzt sie sich hin und erbittet irgendwas für sich. Weiß ich nicht, Gesundheit, weg, Migräne weg oder irgendwas Schönes für die Familie. Und da, ich glaube, würde dein Gewissen irgendwie pochen. Das geht irgendwie nicht. Ja. So wie Mann und Frau, ja, man streitet sich und 10 Minuten später sagt er, auch wollen wir sich einen schönen Abend machen und kuscheln. Oder der andere sagen, hallo, wir haben uns gerade gestritten. Können wir das erstmal klären? Ich bin nichts gegen das Kuscheln, aber da ist was. Und ich glaube, genauso geht es Gott, ja, dass die Sünde zwischen uns und ihm steht. Und wir wissen, wie wir Sünde loswerden können. Wir haben den Stellvertreter Tod Christi. Aber das muss irgendwie nochmal angesprochen werden. Und das ist das, was er hier sagt. Sünde oder Ungehorsam in dem Fall ist einfach ein Hinderungsgrund für, dass Gott Gebete hört. Hören tut er sie, glaube ich, immer. Hören im Sinne eines Vorganges der Wahrnehmung von Lauten oder Gedanken. Der Punkt ist immer, ob er sie erfüllt. Falsche Ziele beim Gebet. Psalm 66, 18. Hätte ich Böses im Sinn gehabt, dann würde der Herr nicht hören. Viele Menschen beten völligen Blödsinn. vielleicht gar nicht unbedingt die Christen oder nicht die bibeltreuen Christen oder die evangelikalen Christen, sondern es gibt ja auch viele Menschen, die irgendwie beten, aber gar nicht wirklich wiedergeboren sind. Und die beten dafür auch Sachen, Herr, schenk, dass meine Firma erfolgreicher ist als die des Konkurrenten.
Dass ich heute ein Tor schieße, die Fußballer.
Ja, aber ich weiß nicht, ob das ein böses Gebet ist, aber bei solchen Gebeten habe ich auch Schwierigkeiten. Ja, meine Kinder sind ja auch zum Teil in Sportvereinen und sagen, soll ich jetzt dafür beten, dass Markis Mannschaft im Hockey gewinnt? Was ist denn mit denen in der anderen Mannschaft? Also, da habe ich so eine Ladehemmung. Aber hier geht es definitiv darum, hätte ich Böses im Sinn gehabt, dann nicht. Ja, Gleichgültigkeit, spannender Punkt. Gleichgültigkeit gegenüber Gottes Reden und Handeln, habe ich mehrere Stellen angegeben. Ich lese jetzt Sprüche 28,9 vor. Wer Gottes Weisung nicht mehr hört, selbst dessen Gebet ist ein Gräuel. Und natürlich, die Ungläubigen, die sich nicht um Gott drehen, wenn die beten, das ist ein Gräuel. Ich weiß gar nicht, ob mit dem Vers die da draußen gemeint sind. Ich fürchte, dass wir in den Gemeinden Sonntag für Sonntag Leute haben, die zwar anwesend sind, aber Gottes Weisung nicht mehr hören. Und jetzt unterstelle ich mal, dass das, was an der Kanzel kommt, auch Gottes Weisung ist. Da kann auf der Seite natürlich auch einiges falsch laufen, dass zwar geredet wird, es aber gar nicht Gottes Reden ist. Aber dieses, man hört zwar Gottes Wort oder man liest es ja, wir haben es ja da noch einfacher als die damals, aber man hört nicht mehr hin.
Und da dann nicht mehr steht, denke ich mal, könnte es nicht die sein, die noch nie was davon hören wollten oder gehört haben.
Gut, sehr gut beobachtet, ist mir ja gar nicht aufgefallen. Ja, genau. Ja, also von daher einfach auch überlegen, ja, wie gehe ich eigentlich ans Wort Gottes oder an die Verkündigung des Wortes ran, ob ich es hier habe, ob ich es in der Kanzel, bei der Kanzel höre, egal. Und sagen, wenn ich da gleichgültig gegenüber Gott bin, weil ich ja ohnehin weiß, wie er ist, vorsichtig, könnte ein Hinderungsgrund sein fürs Gebet. Gleichgültigkeit gegenüber Gottes Reden oder Gleichgültigkeit gegenüber den Bitten anderer. Stichwort Barmherzigkeit. Sprüche 21,13. Wer sein Ohr vor dem Schrei des Schwachen verschließt, also wer auf den Ruf des Schwachen nicht hört, bekommt auch keine Antwort, wenn er einmal ruft. Sündhaftes Leben, das ist uns vermutlich am klarsten, Micha 3,4, dann schreien sie zu Jahwe, aber er antwortete ihnen nicht, oder antwortet ihnen nicht, sondern verbirgt sein Angesicht vor ihnen zu jener Zeit, weil sie Böses getan haben. Glaubenszweifel, das ist ein Punkt, der uns Christen oft erreicht. Also, wo du auch in der Seelsorge relativ häufig dich mit auseinandersetzen musst. 1. Timotheus 2,8, Matthäus 14,31 sagt dazu was, aber auch Jakobus 1,6-7. Doch wenn er, der Betende, diese Bitte vorbringt, soll er das mit Gottvertrauen tun und sich nicht Zweifeln hingeben. Ein Zweifler ist nämlich wie eine vom Wind gepeitschte, hin und her wogende Meereswelle. Ein solcher Mensch kann nicht erwarten, etwas vom Herrn zu empfangen. Wollt ihr zu dem Vers was sagen?
Wenn jemand am Anfang seines Glaubenslebens steht, dann ist Zweifeln wichtig. Ein junger Mensch muss ab und zu seine Zweifel haben.
Woran?
Dann genommen werden. Ja, überhaupt. Gott, so weiter. Muss seine Zweifel haben. Sonst kommt in. Wenn du gleich von Anfang an so richtig glaubst, wenn so einer mit 16, 17 noch einmal zum Glauben kommt. Der hat doch erst Zweifel.
Aber durch die Gebetserhörung sind ja auch schon welche dann zum echten Glauben gekommen.
Ja,
also weißt du, die haben dann so gedacht, naja, es kann schon sein, dass Gott gibt, aber wie spüre ich ihn? Ja, dann bete doch mal, dann wirst du ihn schon erleben. Ja, dann, ja Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann, weiß ich nicht, mach das und das oder zeig mir, dass es dich wirklich gibt. Und dann hat es halt einen Impuls gegeben oder irgendwas, was Menschen nicht mehr erklären ist, und dann haben die Leute sozusagen ihren Beweis gehabt oder eine, ja, wie würdest du das dann bewerten?
Ich will mich jetzt mal als Dialogpartner rausnehmen, weil ihr sprecht hier gerade mit Jakobus.
Aber ich denke schon, dass Zweifeln auch das Glaubenssystem ganz schön einhemmen können. Also bei mir war das so, dass ich mich mit 8 bekehrt habe. Und dann hatte ich immer Angst, ja, was habe ich jetzt falsch gesagt? War das jetzt, also habe ich jetzt richtig gemacht? Bin ich jetzt wirklich Christ? Und ich habe mich dann irgendwie 4 Jahre lang immer wieder bekehrt und immer so auf Sola und so. Und dann eine Predigt gehört, glaube ich, von Thorsten Lenski, wo es dann ging um den Wachstum. Und ich dachte so, Mist, wie konnte ich denn wachsen, wenn ich immer wieder von Neuem starte? Und ja, das einfach mit einem Zweifel auch an Gebetserhöhung und an Wachstum einfach hindern.
Ich meine, das zweite Erzählen in Jakobus ist ja auch, dass ich wirklich ganz bewusst daran zweifle, dass Gott das überhaupt machen kann. Finde ich, ist ja nochmal was anderes als so allgemeine Zweifel. Also ich traue das Gott eigentlich gar nicht zu, dass er das kann. Finde ich, ist nochmal was anderes als bin ich jetzt gläubig oder also gibt es Gott wirklich und so. Also das ist ja sozusagen, es ist ja eigentlich ein Gläubiger, der eigentlich schon daran glaubt, dass es Gott gibt, aber jetzt Gott gar nicht zutraut, dass er das machen kann, was man bittet.
Aber wenn ich daran zweifle, dann bezweifle ich doch auch seine Souveränität. Ja.
Ja, das ist ja dann gleich die Frage, wie fest rechne ich damit, dass die Sache jetzt wann eintrifft? Das ist letztendlich die Frage, wie groß oder wie weit ist dieser Punkt Zweifel? Das ist irgendwie schwer zu fassen dann, was beinhaltet das jetzt?
Was ist eigentlich mit dem Zweifel gemeint? Ist es ein genereller Zweifel an Gottes Wesen? Also angenommen, ich würde jetzt beten, Herr, schenk mir jetzt, dass ich bald einen Freund finde. Dann könnte ich ja entweder sagen, ja, ich glaube nicht, dass der Herr dazu in der Lage ist. Oder ich könnte sagen, vielleicht möchte es der Herr nicht. Weißt du, das wären ja beides mal Zweifel, aber es wären ganz verschiedene Sachen. Ja, also ich könnte ja darum bitten, aber ich könnte bezweifeln, dass der Herr das möchte.
Ja, aber ich würde sagen, vielleicht möchte er es jetzt nicht, hast du ja ein ganz starkes Gottvertrauen, weil du sagst, okay, ja. Gott ist souverän, der hat vielleicht irgendwas anderes im Blick. Ich finde, damit tust du Gott nicht Unrecht, sozusagen.
Ja.
Weil es kein Glaubenszweifel ist, sondern nur ein Zweifel daran, ob es gut für mich ist. Und ich finde, wenn man jetzt unter der Überschrift Glaubenszweifel, dann kann man sich auch so sagen, auch dieses Zweifeln an, ja, Zweifel an Gott und seiner Realität und seiner Wahrnehmung. Nur Zweifel als Gegenteil von festem Vertrauen. Und festem Vertrauen, egal wie es ausgeht, ich weiß, was ich mir mache, im Gegenteil Zweifel.
Ich will weitermachen, weil ich ein anderes Ziel habe. F, Zeile 56. Das Gebet stimmt nicht mit Gottes Willen überein. Ein tragisches Beispiel von David. Da könnte man, mache ich jetzt aus Zeitgründen nicht, 2. Samuel 12, 13 bis 23 lesen. Da betet David darum, dass sein kleiner Sohn nicht stirbt. Wer ist dieser kleine Sohn? Genau. Früher nannte man es Bastard in alten Zeiten. Also uneheliche zeugte Kinder sind Bastarde. Heute hat das eine andere Bedeutung für uns, glaube ich. Also das war das Kind, was er mit Bathseba gezeugt hatte, als sie noch nicht mit ihm verheiratet war. Gott legt ihm bloß über Nathan und. Und das kleine Kind muss sterben. Warum muss es sterben? Weil David den umliegenden Völkern Anlass zur Lästerung gegeben hat. Das sagt alles heute Samuel 12. Was verwirrte die Diener? Wenn wir es gelesen hätten, wüssten wir es. Nämlich, sie tuscheln miteinander, das Kind ist gestorben. Und er kniet da oder macht irgendwas, also betet auf jeden Fall und kriegt irgendwie dieses Wispern und diese Gesichtsausdrücke der Leute mit und fragt, was ist los? Und sie, der betet die ganze Zeit dafür, dass das Kind am Leben bleibt. Wer hat jetzt den schwarzen Peter gezogen und muss ihm das sagen? Aber er ahnt es, ist das Kind tot? Und sie sagen, ja. Er steht auf, wäscht sich, kämmt sich die Haare, in meinem Deutsch. Und geht an sein Tagesgeschäft. Die Diener? Erst so und jetzt so? Warum hört er auf? Das schlage ich doch auf. Übrigens, 7 Tage lang hat er so gebetet und dann starb das Kind. Da stand David von der Erde auf und wusch sich und salbte sich und wechselte seine Kleider, ging ins Haus Jahwes und warf sie vor ihm nieder. Dann ging er in sein Haus zurück, verlangte zu essen, man setzte ihm Brot vor und er aß. Da sagten seine Knechte, was ist das für eine Sache, die du tust? Als das Kind lebte, hast du seinetwegen gefastet und geweint. Sobald aber das Kind gestorben ist, bist du aufgestanden und hast gegessen. Da sagte er, als das Kind noch lebte, habe ich gefastet und geweint, weil ich mir sagte, Wer weiß, vielleicht wird Jahwe mir gnädig sein und das Kind bleibt am Leben. Jetzt aber, da es tot ist, wozu sollte ich denn fasten? Kann ich es etwa noch zurückbringen? Jetzt kommt ein theologisch spannender Satz, ich rede aber nichts dazu. Ich gehe einmal zu ihm, aber es wird nicht zu mir zurückkehren. Auf jeden Fall, er hat gesagt, okay, ich habe festgestellt, dass das, was ich gebetet habe, offensichtlich nicht der Wille Gottes ist. Und dem ergebe ich mich, also höre ich auf zu beten. Paulus musste das Gleiche erleben. 2. Korinther 12, 8. Dreimal habe ich den Herrn angefleht, mich von etwas zu befreien. Ist ein bisschen schwierig, was das genau ist, aber es hat ihm sehr weh getan. Ich habe das jahrelang auf Migräne bezogen, den Vers. Jetzt unter uns auf Migräne-Leuten. Doch er sagte zu mir, also Gott sagte zu Paulus, meine Gnade muss dir genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Jetzt bin ich sogar stolz auf meine Schwachheit, weil so die Kraft von Christus auf mir ruht. Also es kann sein, dass wir beten, beten, beten und irgendwie zu einer Erkenntnis kommen, der Wille des Herrn ist anders. Auch der Herr selbst hat um etwas gebetet, was nicht erfüllt wurde. Richtig oder falsch? Richtig. Aha. Das sollte uns nachdenklich stimmen, denn schließlich können wir bei ihm ausschließen, dass es eine sündhafte Haltung war, dass es eine Unbelehrbarkeit bei ihm gab, Glaubenszweifel und so weiter, das können wir ausschließen. Das Gebet wurde tatsächlich wörtlich aufgezeichnet. Wir wissen vermutlich nicht alles, was er gebetet hat, aber wir wissen das Wesentliche. Aufgrund dieses Gebets erscheint sogar ein Engel. Aber anstatt den Gequälten Jesus zu retten, tröstet und stärkt er ihn. Jesus betet wieder und wieder, aber das Ergebnis lässt sich nicht abwenden. Nochmal, 71, wir sollten wissen, Jesus hat seine Gefangennahme und Kreuzigung keineswegs überrascht. Niemand hatte ihn überrumpelt. Er war nicht wie ein Verbrecher, der in die Ecke gedrängt wurde und irgendwann nicht mehr fliehen konnte. Im Gegenteil, seit Jahren strebte er die nun folgende Situation an. Und doch steht er, jetzt im Garten Gethsemane, unter einem riesigen Stress. Es heißt, er wurde von schrecklicher Angst und von Grauen gepackt und spricht zu drei Jüngern, die Qualen meiner Seele bringen mich fast um. Das kennt ihr, das hatten wir eben schon in Dogmatik. Matthäus 26, er ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich nieder mit dem Gesicht zur Erde und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Als er zurückkam, fand er die Jünger schlafend. Dann ging er ein zweites Mal weg und betete, mein Vater, wenn es nicht anders sein kann und ich diesen Kelch trinken muss, dann geschehe dein Wille. Als er zurückkam, fand er sie wieder eingeschlafen, er ging wieder weg und betete zum dritten Mal dasselbe. Dreimal betete er, dass das, was ihm bevorsteht, eben nicht geschehen möge. Wir wissen, dass dieses Gebet nicht erhört wurde. Deshalb begehen wir Karfreitag den Erinnerungstag an die Kreuzigung Jesu. Schande, Schmach, Schmerz, Spott und Kreuzestod gingen nicht an ihm vorüber, sondern trafen ihn zu 100%. Gott hatte selbst sein Gebet nicht erhört. Stimmt diese Aussage? Hast du weitergelesen oder was ist das?
Nein.
Okay. Das ist eine rhetorische Probe, die ich mit euch ziehe. Genau, und das ist das, wo ich didaktisch hin will mit euch. Der Wille Gottes zählt. Stimmt die Aussage im vorigen Satz? Nein. Ja und nein. Ja, er ist gekreuzigt worden. Ja, er hat Spott, Schmerz, Hohn und all das gehabt. Aber das Gebet bestand ja nicht nur darin, nimm weg. Sondern Jesus hat vielleicht anders gebetet, als wir es tun. Aber viele Menschen beten es so ähnlich wie er. Ja? Zeile 89, auf einen bedeutenden Teil des Gebetes ging Gott durchaus ein. Jesus hatte eine Bedingung an sein Gebet geknüpft. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Johannes greift das auf. Deshalb können wir auch voller Zuversicht sein, dass Gott uns hört, wenn wir ihn um etwas bitten, das seinem Willen entspricht. Es ist also der Wille Gottes, der zählt. Deswegen nennen wir ihn ja auch den Souveränen. Er ist ja nicht nur der Souverän über Kyros, oder Kyros, diesen persischen König. Er ist auch der Souverän über Norman und Ansgar. Und sogar über Ute, glaube ich zumindest. Das müssen wir ihm schon zugestehen. Wir müssen anerkennen, dass er Gott ist. Kommen wir nicht drum rum. Ein Gott, der zu machen hat, was wir ihm sagen, ist per Definition kein Gott. Das vergessen wir leider zu schnell. Auch wenn wir es nie so formulieren würden, aber manchmal empfinden und urteilen wir so. Nun ist uns ja der Wille Gottes offenbart worden. Wir haben seine Schrift. Aber manchmal ist die Schrift nicht so detailliert, dass wir immer genau wissen, welchen Ehepartner wir wählen sollen und welche Zahnpasta-Sorte wir morgens auf die Bürste packen. Abschluss, eine Zusammenfassung und eine These. Über die These können wir gerne nochmal diskutieren. Wir haben Hinderungsgründe für ein erhörliches Gebet kennengelernt. Und es ist gut, wenn wir das nicht nur hören, sondern auch gegebenenfalls Buße darüber tun. Wenn ich vorhin gesagt habe, dass ein sündhafter Lebensstil oder Sünde verhindert, dass Gott meine Gebete erhört, dann ist aber die Frage, ob jemand von uns Sünde in seinem Leben seinem Herrn noch nicht bekannt hat. Das geht mich nichts an. Aber da würde ich einfach nur sagen, wir sollten nicht so theoretisch drüber reden, ja, Sünde im Leben eines Menschen kann Gebet verhindern. Wir reden von uns. Also möchte ich einfach immer wieder auch zur Buße aufrufen. Ich bin kein Bußprediger per se, aber wenn Sünde hinderlich ist, dann lasst uns darüber Buße tun, damit es besser und heiliger weitergeht. Und deswegen an der Stelle einfach mal die Notbremse zu sagen, okay, bitte tun wir Buße. Und zwar sowohl von den Dingen, die verhindern, dass Gott Gebet erhört, also die konkrete Sünde, als auch von der Sache, den wir Gott vielleicht machten, weil er nicht erhörte. Vorwurf, genau, vielen Dank. Zeile 104, das Wort Vorwurf. Ich lebe vielleicht in Sünde mit Gedanken des Neides und des Stolzes oder unzüchtigen Gedanken oder irgendwas in der Art. Führe parallel noch ein Gebetsleben, wo ich den Herrn um Dinge bitte für mich, für meine Freunde, Familie und er hört nicht. Ja, und ich habe Lukas 18 beherrscht oder befolgt. Ja, ich habe regelmäßig gebetet, mehr als dreimal. Paulus hat dreimal gebetet, ich fünfmal. Und trotzdem erhört er nicht. Herr, was soll das? Und da kommen Menschen manchmal dahin, dass sie Gott Vorwürfe machen. Wenn ich jetzt aber feststelle, es war eigentlich die Sünde in meinem eigenen Leben, diese Gedanken des Stolzes, Neides und so weiter, die vielleicht das verhindert haben, muss ich nicht nur Buße tun über den Stolz, sondern auch darüber, dass ich Gott einen Vorwurf gemacht habe, denn ich bin schuld.
Aber manchmal war es ja auch einfach nur nicht sein Wille.
Richtig. Deswegen, für den Fall, dass da Sünde ist. Ich sage nicht, tut es immer Buße über alles, sondern nur, wenn da Sünde ist. Evelyn. Das war aber noch nicht die These, die diskutiert wird. Die kommt noch.
Ich muss immer an ein Beispiel denken. Also das passt jetzt nicht ganz so gut hinzu, weil eigentlich das Gebet sehr schnell erhört wurde von Hiskia, was wir jetzt mit Hausaufgaben hatten. Der war ja so krank. Und dann hat der Jesaja ihm gesagt, hier, du willst sterben. Und dann hat Hiskia sofort zu Gott gebetet, bitte mach mich wieder gesund. Und Jesaja war noch nicht aus der Stadt draußen. Und da wurde Hiskia wieder gesund. Und er bekam noch 15 Jahre zu leben. Und sein Sohn Manasse kam mit 12 an die Macht, sprich er wurde nach seiner Genesung geboren. Und Manasse war ja ein ganz, ganz schlimmer König. Und irgendwie dachte ich, als ich das so las, wenn Hiskia das nicht gebetet hätte, mach mich wieder gesund. Oder vielleicht er hätte hinzugefügt, wenn es wirklich dein Wille ist, wäre er vielleicht gestorben und so ein schrecklicher Manasse wäre nicht an die Regierung gekommen. Weißt du?
Wunderbar, gute Beobachtung. Prediger, die über dieses Gebet von Hiskia beten, sagen immer, und ich bin nicht sicher, ob das ein gutes Gebet war. Unter anderem aus dem Grund. Aber insgesamt hat es Gott erhört. Er hätte nie was getan, was gegen seinen Willen ist, aber da kommen wir gleich mal zu der These von mir. Also, wir haben an David gesehen, dass er zwar ernstlich betete, intensiver als wir das oft tun, also 7 Tage fasten und beten und nichts anderes tun, das ist schon nicht ganz so üblich in den christlichen Gemeinden heute. Er sich aber ganz der Entscheidung Gottes unterwarf. Als der Sohn gestorben war, gab es keine Vorwürfe, keine Glaubenszweifel, sondern völlige Geborgenheit in der Souveränität Gottes. Wie er macht, ist richtig. Das wollen wir nachahmen. Wir lasen ebenso, dass Jesus anschaulich lehrte, dass wir viel und regelmäßig und anhaltend beten sollten, ohne darin nachzulassen. Dabei geht es aber nicht um die in anderen Religionen durchaus üblichen Gebetsmantras, also sich einfach nur formal wiederholende Gebete. Echtes Gebet hingegen spricht mit Gott. Herr, das ist mein Anliegen. Aber entspricht es eigentlich deinem Willen? Herr, bitte, erhöre es. Aber nur, wenn es in deinem Willen ist. Aber wenn dein Wille anders ist als das, was ich erbete, dann vollbringe deinen Willen. Aber lehre mich, warum es so ist. Formuliert das um. Ich wollte dieses Hin und Her darstellen. sondern auf der einen Seite ernstlich sein eigenes Anliegen darstellt, man gleichzeitig sich unter den Souverän demütigt und sagt, du entscheidest. Ich würde gerne meinen Ding haben, aber wenn dein Wille besser ist oder wenn es nicht dein Wille ist, dann mach deinen Willen. Aber, und der letzte Punkt ist der Punkt, erkläre mir warum. Warum? Meine These ist, Psalm 116, wir können mit unserem Gebet Gott nicht dazu bewegen, etwas zu tun, was er vorher nicht tun wollte. Kurz gefasst, Gebet verändert nicht Gott, sondern uns. Das ist die These. Wir können sie gleich diskutieren. Ich stelle sie einmal dar, lasse sie erstmal sacken. Gebet verändert nicht Gott, sondern uns. Gebet, gerade zeitweise unerhörtes Gebet, fordert unseren Glauben heraus, prüft uns, zeigt uns auf, ob oder wie weit wir Gott wirklich vertrauen, denkt an Jakobus. So verstehe ich auch das Gebetsringen von Abraham mit Gott, 1. Mose 18. Wenn so und so viele Gläubige da sind, okay. Und wenn so und so viele Gläubige drin sind, okay. Noch weniger, okay. Hat Abraham Gott verändert? Gott wollte die Stadt eigentlich platt machen und nur weil der Abraham kam und eine bestimmte Messlatte gegeben hat, deswegen? Wer hat sich da geändert? Ich glaube, Abraham hat an der Stelle einfach Glaubensmut bewiesen und ist in den Kampf, will ich nicht sagen, in diese Begegnung mit Gott reingegangen und Abraham wurde geändert. Gottes Wille ist souverän, der ist unveränderlich. Bei ihm ist keines wechselt Schatten, wie man so schön sagt, ja? Oder Schattenwechsel, keine Ahnung. Also da ist keine Veränderung. Gott hilft uns zu verstehen, ob wir seiner Liebe wirklich gewiss sind. Das ist dieses Thema des Vertrauens, was wir eben hatten. Auch dann, wenn es keine Geschenke gibt. Ich bete und krieg nichts. Was liebe ich eigentlich, die Gabe oder den Geber? Wenn wir so beten, wie Jesus es mit seinem Gleichnis, Lukas 18, lehrte, dann werden wir im Glauben und unserer Erkenntnis wachsen. Wenn wir hingegen nicht anhaltend beten, sondern darin nachlassen, werden wir auch nicht wachsen. Also die These ist, Gott ist Gott. Sein Wille ist sein Wille. Und wie wir, glaube ich, Kolosser 1, 17 hatten wir das vorhin schon betrachtet, er ist der Vollbringer seines Willens. Was er sich vornimmt, das geschieht. Und da können wir beten. Am Ende ist nur entscheidend, was war sein Wille. Also er verändert sich nicht. Oh, eigentlich wollte ich heute die Sonne nicht aufgehen lassen. Aber gut, dass du, lieber Prophet, darum gebetet hast. Ja, weiß ich nicht. Wir kommen mit dieser Allwissenheit Gottes nicht klar. Aber meine Behauptung ist, Gott freut sich aufs Gebet. Er fordert uns zum Gebet auf. Er will, dass wir anhalten, beten. Aber am Ende geschieht sein Wille. Und was das Gebet eigentlich ist, ist der Ausdruck des Kindes, ich vertraue dir, ich glaube dir, ich harre auf dich, ich hoffe auf dich. Und Herr, wenn ich irgendwas bete, was falsch ist, dann will ich erkennen, wie du bist, weil ich will so denken, ich will so ticken, ich will so empfinden, ich will so mich sehnen, so wie du dich sehnst. Ich will das, was dir ein Anliegen ist, dass das mein Anliegen ist. Ich will so Dinge bewerten, lieber Vater im Himmel, wie du Dinge bewertest. Und dann will ich auch so entsprechend beten. Ich will dann beten, dass deine Feinde vernichtet werden. Denkt an die Psalmen, da kommen wir auch irgendwann mal zu. Ja, da gibt es ja richtig schlimme Psalmen, die ja Gebete sind. Vernichte deine Feinde. Und zwar klare Sprache, da gibt es keinen Zweifel, was da gebetet wird. Ja? Aber dieses wirklich innerliche, ich will dir so ähnlich werden und ich will so denken, wie du denkst, ich will empfinden, wie du denkst, ich will mir das wünschen, was du dir wünschst und deine Wünsche sollen meine Wünsche sein. Und ich rede nicht über Mann und Frau, die in eine Liebesbeziehung eingehen. Ich gehe von meinem himmlischen Vater und mir aus oder meinem Herrn im Himmel und sage, so will ich werden. Und ich glaube, das Gebet, der Weg Gottes ist, um genau das zu bewirken. Und trotzdem will er, das sind wieder zwei Dinge, die ich zusammenpacke in einen Ball und mit einer dicken Schnur zusammenbitte, damit sie nicht gleich wieder auseinandergehen. Trotzdem will er, dass ich eigenständig meine Anliegen vortrage. Punkt, ich bin fertig.
Meinst du, dass es klang so, als wenn das Gebet, wenn ich es auch nicht gebetet hätte, es wäre sowieso eingetroffen, weil es ist ja Gottes Wille, ob ich es gebeten habe oder nicht, macht da keinen Unterschied. Und also mit der Sonne und dem Propheten macht das Sinn, aber wenn ich jetzt, ich habe einen Parkplatz gebetet und ich finde einen, aber ich hätte ihn sowieso gefunden, weil es ist ja Gottes Wille, dass ich ihn finde und das schief ist, weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst und die Antwort muss ich in zwei Sätzen formulieren, weil die Frage schon vergessen wurde von den meisten, glaube ich. Nach dem, was ich gesagt habe, hast du recht. Gott würde die Dinge tun, obwohl ich nicht darum gebeten habe. Aber ich befinde mich im Konflikt mit Jakobus, der sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. So, und diesen Stress muss ich jetzt aushalten in meiner These. Ich habe deswegen auch gesagt, es ist eine These. Ich stelle es als Theorie, als unbewiesene Theorie in den Raum, das nennt man These. So bescheuert es klingt, ich glaube, dass die Menschen, die ich aufgrund meiner Feigheit oder meiner falschen Prioritäten nicht mit dem Evangelium konfrontiere, dass die trotzdem in den Himmel kommen. Aber nicht direkt, sondern dass Gott dann vielleicht jemand anders hinschickt. Und trotzdem muss ich Buße darüber tun, dass ich wieder die Gelegenheit verstreichen ließ und nur auf der oberflächlichen Ebene geblieben bin, anstatt demjenigen das Evangelium verständlich zu erklären. Das heißt, eigentlich sage ich, es ist mein Job, dem anderen das Evangelium zu sagen. Ich bin der Vermittler Gottes. Aber wer überführt von Sünde? Der Heilige Geist. Johannes 17. Wer hat es denn nun gemacht? Ich oder der Heilige Geist? Und ich persönlich, das müsst ihr jetzt nicht glauben, das ist auch nicht offizielle Lehre der Gemeinde hier. Ja, ich persönlich glaube, dass alle Menschen vor Grundlegung der Welt auserwählt worden sind, Söhne Gottes zu heißen. Epheser 1, 3, glaube ich. Also im Grunde genommen ist doch schon klar, wer Christ wird. Aber trotzdem bin ich aufgefordert zu evangelisieren. Und die beiden Dinge kriege ich nicht zusammen in meiner These. Und deswegen gehe ich im Gebet so vor, dass ich sage, ich bete um die Dinge, von denen ich weiß, dass Gott der Wille ist. Ich bete dafür, dass meine Eltern sich bekehren. Aber ich muss gleichzeitig mich auch darum kümmern. Aber wenn ich aus irgendeinem Grund den Zugang zu ihnen nicht kriege, weil ich der Sohn bin oder weil ich zu doof bin oder zu feige, und wenn Gott sie vor Grundlegung der Welt auserwählt hat, dass die zur Braut Jesu gehören, dann werden die das auch, weil er der Souverän ist und er sagt, was dazu gehört. Aber es ist ein Widerspruch, den hast du empfunden und den kann ich nicht auflösen.
Aber ich glaube, das ist trotzdem noch mein Unterschied. Ob es jetzt geht darum, dass man kehrt, dass jemand zu Gott entscheidet oder ob es wie bei Ute's Beispiel um den Parkplatz geht. Ich meine,
es gibt einen Unterschied dazwischen, ja.
Dass Gott vielleicht auch wenn ich darüber Buße tun muss, weil ich die Chance habe vergeben lassen, dass Gott ja trotzdem besorgt um den anderen ist. Das ist dann vielleicht weniger um das geht, was ich hätte tun sollen, sondern dass Gott auch sich um den anderen sorgt. Wogegen jetzt bei meinem Parkplatz, dass ich dann vielleicht wirklich den nicht finde, wenn ich nicht drum bitte, weil das dann ja irgendwie um mich geht, oder?
Es ist ein Unterschied, ob es um den anderen geht oder um dich. Formal stimmt es, aber am Ende geht es darum, was will Gott? Du kriegst den Parkplatz nicht und eine halbe Stunde später fliegt ein Flugzeug in das Hochhaus, weil du dummerweise auf dem, was später Ground Zero genannt wird, du parken wolltest. Du bist aber 10 Kilometer weiter gefahren, bis du endlich einen Parkplatz gekriegt hast. Gott hat dein Leben bewahrt, im Gegensatz zu dem Leben vieler anderer, die diese Parklücke gekriegt haben. Also,
aber auch andere Beispiele, wo gar nichts passiert an der Stelle. Ja. Und zum Beispiel auch hier in Kia. Also, gut, das kann man jetzt auch nicht wirklich wissen, aber wäre der weitergelebt, wenn er jetzt nicht darum gebeten hätte, weiß ich nicht. Also
er sollte gestorben, das war ihm ja klar gemacht.
Das war klar, aber wäre vielleicht nicht ein viel schlimmerer
Also zum Beispiel denke ich jetzt auch so an die Kinder, ja. Manchmal habe ich vor, den Bonbon zu geben und sie fragen und manchmal kriegen sie es einfach so und manchmal kriegen sie es auch nicht, weil sie nicht drum bitten. Also ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr simpel, aber...
Ja gut, da kommt noch ein bisschen die Überlastung von Mama und Papa dazu, die manchmal nicht auf dem Radar haben, dass schon wieder Haustierfütterung angesagt ist.
Ohne dass sie drum bitten, manchmal kriegen sie es nur, weil sie drum bitten. Aber ja.
Es ist auch die Frage,
wie... passt halt generell in meinen Willen, dass sie halt über morgen, also die bitten jetzt darum, aber es passt halt generell dazu, dass ich ihnen gerne sozusagen da
will. Aber ich denke, wir müssen als Christen ganz darauf achten, was sind Dinge, wo Gott was vorgegeben hat, was sein Wille ist, wo eine Richtung lang geht und was sind Dinge, die sind einfach in unsere Entscheidung gestellt. Ja? Ich denke, bei ganz vielen Leuten auf der Welt, die können sich frei aussuchen, was für einen Job sie machen. Gut, man kann Gott fragen, hast du eine bestimmte Berufung für mich, eine spezielle Idee, aber ich bin ja überzeugt, dass zu 90% der Bevölkerung wir das sind, die das letztendlich entscheiden. Wir können um Gottes Weisheit bitten und Hilfe bitten, aber die Entscheidung, auch die Verantwortung liegt bei uns. So ähnlich würde ich sogar zum Thema Ehepartner sehen, ja. Ich kann Gott um spezielle Weisung und Hilfe bitten, aber die Entscheidung, auch die Verantwortung, wen ich mir da aussuche, das ist mein Bier. Und da muss ich hinterher die Verantwortung dann vertragen. Und kann ich sagen, ja Gott, du hast mir aber nichts anderes gezeigt und das ist jetzt deine Verantwortung. Bäh. Ja. Das geht nicht der Schuh. Und so gibt es ganz viele Kleinigkeiten, wo Gott sagt, ich habe euch einen Verstand gegeben. Bitte. Also da würde ich ganz vorsichtig sein.
Wir ja manchmal, oder die Kinder ja manchmal flehen, ja? Und die lassen nicht locker, bis du sagst, okay, schlecht für die Zähne und dir ist auch eigentlich gar nicht gut, aber isst jetzt den Bonbon, dann wirst du sehen, was dabei rauskommt. Oder Schokolade, egal. So, das ist ja so ein bisschen auch ein Lerneffekt. Jetzt ist meine Frage,
du gibst du mit dem Kind? Gibst du das?
Ja,
was auch. Und ich setze das Mutter die Karte geschaut.
Aber gibst du den Lerneffekt auch, dass vielleicht manchmal... Es steht ja auch in der Bibel drin, dass ich auch durchaus richtig flehen kann, wenn mir irgendwas wichtig ist zu Gott. Wenn ich jetzt aber nicht weiß, oder ich, sagen wir mal so, ich flehe zu Gott um eine bestimmte Sache, ich weiß ja nicht, ist die gut für mich oder nicht. Also ich nehme erstmal an, sie ist gut für mich, sonst würde ich ja nicht flehen. So, und dann, wenn du sagst, Gott hat aber schon, weiß ja, was gut für mich ist, ja, und nur das, was er wirklich will, trifft auch zu. Wenn ich jetzt aber unablässig flehe, läuft es dann im Sande oder ist es durchaus dann auch, dass Gott sagt, ich weiß zwar, dass es nicht gut für dich ist, aber du gehst mir so auf die Nerven, hörst nicht auf damit, fall auf die Nase, dann hast du verstanden. Weißt du so, dieses...
Ich sag mal, wir hatten es schon gehabt. Das Volk Israel wünscht sich dringend einen König. Und sie haben den Vertreter Gottes das Anliegen vorgebracht. Also wir könnten sagen, sie haben gebetet. Ja, sie haben ja gesagt, wir wollen König haben, wir alle anderen. Und Gott sagt, schlechte Idee. Und der Vertreter Gottes sagt, schlechte Idee. Aber sie kriegen den König.
Aber
und voll auf die Schnauze gelegt. Es war überhaupt nicht sein Plan, ja, eigentlich. Ja, das ist ja das Spannende, worauf ich hinaus will. Und ich glaube, Sabine hat den Vogel abgeschossen. Dass wir nicht wissen, also positiv meine ich das, ja, dass wir nicht wissen, was Gott alles vorherbestimmt hat. Also im Hinblick auf, Gott hat vor Grundlegung der Welt vorherbestimmt oder auserwählt, wer der Sohn Gottes oder wer zur Sohnschaft Gottes gehören soll, das haben wir klar in der Schrift. Hat der Herr vorherbestimmt, welche Zahnpasta ich morgens benutze oder viel praxisrelevante, welchen Ehepartner ich nehme? Ich stimme dir 100% zu. Ich glaube, wir haben eine bestimmte Bandbreite, wie auf der Autobahn. Ich kann in der rechten, in der mittleren, in der linken Spur fahren und das ist erstmal okay. Und mein Ehepartner denke ich auch. Ich suche nicht den Ehepartner, den Gott vor Grundlegung der Welt für mich vorherbestimmt hat, weil ich nirgendwo an der Stelle eine Schrift kenne, wo das gesagt ist. Ich weiß, dass Gott seinen großen Plan durchzieht. Und dann, ich weiß nicht, ob ihr diese Zeichnungen kennt, ja, Gottes Wille versucht man so in Kreisen darzustellen. Es gibt den souveränen Willen. Ja, also dass diese Welt ein Ende hat, dass das Tier gerichtet werden wird, dass Satan in diesen heißen See, in den Feuersee geschmissen wird. Das ist alles definiert, das wird so kommen. Und da kann jeder strampeln, machen, was er will, es wird nicht funktionieren. Aber dann gibt es auch den moralischen Willen Gottes, der bestimmte Dinge auch zulässt. Nämlich, dass sich das Volk einen falschen König wählt, dass du dir vielleicht den falschen Ehepartner wählst und trotzdem gilt es, Römer 8, 28, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Das heißt, selbst wenn ich aufgrund einer falschen Entscheidung, die ich treffe, etwas mache, wird Gott nicht sagen, ah, wie kannst du diesen Ehepartner heiraten, schnell zum Tode bringen, den Ehemann, damit du den richtigen heiratest, den er dir vorgelegt hat, könnte er doch machen. Macht aber nicht. Sondern er lässt ein Stück weit diesen Weg gehen, aber du darfst trotzdem noch wissen, auch wenn die Lebenssituation jetzt so eine heile Katastrophe ist, dass ich in Babylon mit diesem Mann verheiratet bin, trotzdem ist Gott treu und ich kann mich auf ihn verlassen, dass er mir auch in dieser schwierigen Situation hilft. Und das ist für mich jetzt ein Spannungsfeld. Ich werde nie entscheiden können, wo genau die Linie ist zwischen meinem Willen und seinem Willen. Aber ich weiß, dass das nicht so ist, sondern so. Er entscheidet am Ende die Dinge, die wirklich entscheidend sind. Und wie weit das runtergeht in jedes Detail meines Lebens, ob ich jetzt so sitze, wie ich jetzt sitze oder mich zu einer anständigeren Haltung aufrufe, keine Ahnung. Aber deswegen habe ich es als These in den Raum gestellt, zu sagen, okay, ich glaube, dass Gebet nicht Gott verändert, dass er plötzlich etwas tut, was er vorher nicht wollte, wo er dagegen ist, um es mal vielleicht so zu formulieren, sondern dass erstmal es mich verändert. Ob er trotzdem auf ein falsches Gebet eingeht, siehe das Volk mit dem König, schauen wir mal.
Ich werde jetzt flehen, nur noch mit dem Nachsatz, mein Wille sei dein Geschehen.
Genau, und vielleicht sagst du es nicht immer wieder, aber du denkst es und dann ist auch okay, also wir müssen kein Formelgebet einführen, ja? Also hattest du jetzt nicht vor, aber wollte ich nur sicherheitshalber sagen. Diese Haltung, ich finde sie genau richtig, zu sagen, okay, aber andererseits, du weißt es wirklich besser, Herr, und ich will mich deiner Führung unterordnen.
Ja, zum Beispiel gibt ja wir jetzt für ungläubige Menschen reden.
Ich wollte auch sagen, also Gottes Wille, dass alle errettet werden. Genau. Sein Wille ist mein Wille. Ja, und irgendwie empfinde ich das manchmal ein bisschen als Machtlosigkeit. Also jetzt mal
okay. Das Problem ist, heißt alle an der Stelle 100% der jemals existierenden Menschen. Das ist in der Theologie tatsächlich die große Wegschere.
Ja. So die Schwierigkeiten, die man manchmal hat, die
ja. Genau.
Der Benedikt Peters, der hat auf dem Bibeltag auch über das Gebet gesprochen und er hat dann auch manchmal gemerkt, es hat keinen Zweck mehr für den zu beten. Also so. Aber das fand ich, ehrlich gesagt, habe ich das noch nie erlebt. Also ich vergesse vielleicht schon mal manchmal. Aber das ist definitiv was anderes als dieses Bewusstsein. Nee, also das habe ich genug gebetet.
Wo ich euch zu ermutigen wollte, ist ein Stück weit offener ins Gebet zu gehen, nach dem Motto, so wie ich es hier von Paulus berichtet habe, der trat dreimal, wo auch immer er die Zahl drei her hat, okay, hat er dann eine Antwort bekommen. Wir sehen es bei David, der einfach sagt, okay, die Lebenssituation meines Sohnes hat sich faktisch geändert, dominant geändert. Bei John Wesley, ich weiß nicht, ob ihr euch an den Videofilm noch erinnern könnt, John Wesley, dessen kleiner, jung geborener Sohn sehr stark erkrankt und Wesley tagelang dafür betet, dass der Herr ihn retten möge, bis er plötzlich im Gebet merkt, nein, das ist das falsche Gebet. Und er dann darum betet, dass das Kind stirbt. Und er sagt, es ist für das Kind viel besser zu sterben. Und jetzt kommt wieder seine theologische Richtung. Und beim Herrn zu sein, da würden vielleicht nicht alle zustimmen, dass ein Kind, das ich ja nicht begehren konnte, beim Herrn ist. Aber so hat Wesley gedacht. Übrigens aufgrund der Stelle, die ich gerade aus Seite Samuel 12 vorgelesen habe. Aber er hat gesagt, nee, es ist für das Kind besser, beim Herrn zu sein, statt jetzt hier mit einer Behinderung in dieser schlechten Zeit, miserable hygienische Verhältnisse und so weiter, aufzuwachsen. Und da hat zumindest Wesley es so empfunden, Gott hat sein Denken verändert. Und das wünsche ich uns, dass wir nicht davon ausgehen, Gott ist offen verändert zu werden, sondern vielmehr davon ausgehen, dass wir bereit sind, im Gebet dem Herrn sowas vorzutragen und auch Flehen vorzutragen und mit Inbrunst und mit Fasten und allem drum und dran, aber andererseits immer offen sind, dass der Herr uns vielleicht sagt, hey, du betest das Falsche oder zum falschen Zeitpunkt oder mein Wille ist ganz anders. Und das war das, was ich eigentlich so mitgeben wollte. Und wenn du das für dich zusammenfasst, dann bete ich künftig immer so, wenn es dein Wille ist, dann ist das genau das, was ich will.
Wie gerade bei den Flehen, wo man nachhört und drängt, bis Gott immer sagt, okay, ich mach's, aber eigentlich ist es ganz gut für euch.
Genau. Und nicht nachlassen, nicht ermatten, nicht traurig sein, nicht entmutig sein, sondern wie David zu sagen, okay, so hat es Gott gemacht. Ein Abschluss, aber jetzt nicht mehr zu dem Punkt. Ich finde die Diskussion spannend, weil wir jetzt immer mehr merken, dass unser theologisches Modell, mit dem wir leben, Einfluss nimmt auf bestimmte Sachentscheidungen. Das war mir bei deinem Beitrag gerade aufgefallen. Ich habe allerdings vergessen, was du gesagt hast. Weißt du noch, was du gesagt hast?
Jetzt eigentlich nur gesagt, wenn man für Ungläubige betet.
Ach ja, alle. Das war das Gemeinsame. Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Und wie passt jetzt meine Sicht aufs Gebet zu dieser Aussage? Und wo ich dann gesagt habe, naja, heißt alle alle oder heißt alle vielleicht alle Vorherbestimmten? Und dann kommt natürlich ein theologisches Modell mit rein. Und das müssen wir uns, das werden wir uns im Laufe der Jahre auch mehr und mehr angucken. Und dann werde ich vielleicht, momentan bin ich noch allgemeingültig, heute habe ich mich ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, was Epheser anbetrifft und die Auserwählung. Aber das versuche ich aus dem Unterricht freizuhalten, möglichst. Irgendwann kommen wir zu dem Punkt, Prädestination, Erwählungslehre. Ihr wisst, dass ich dran glaube, von daher seid ihr, die ihr das nicht glaubt, ein bisschen vorgewarnt an der Stelle. Ich glaube nichtsdestotrotz, dass es biblisch ist. Aber der Punkt ist, ich möchte, dass wir, gerade weil wir unterschiedliche Gemeinderichtungen oder Gemeinden haben und auch jeder seine eigene Position hat, dass wir uns mehr und mehr dahin entwickeln, dass wir dann auch merken, aha, eigentlich beurteile ich etwas nicht aufgrund einer bestimmten Bibelstelle, sondern aufgrund eines Vorverständnisses, das ich habe. Und ich gehe an die Stelle, Gott will, dass alle Menschen errettet werden, sehe ich ganz anders als ihr zum Beispiel. Und das finde ich nicht schlimm. Das macht euch nicht weniger sympathisch oder ähnliches. Aber da möchte ich hin, dass wir dem, dass wir das merken. Oh, und wie? Ich weiß, dass ich vor 15 Jahren meine Hausaufgabe schreiben musste über genau das Thema und ich eine 100% andere Richtung verteidigt habe. Da musste ich noch gegen den Calvinismus argumentieren, bis ich merkte, Schrott, die Jungs haben recht. Zumindest in dem Punkt. Also, das will ich auch ein Stück weit, dass wir da auch locker mit umgehen. Wir müssen uns nicht gleich, wie es leider Freund Calvin gemacht hat, andere Gläubige den Kopf kürzer zu machen. Aber der Punkt ist, wir denken immer in einem System. Das können wir Menschen nicht anders. Wir gehen immer mit einer gewissen Brille an Dinge ran. Und die Brille kommt aus der Belehrung, die wir über Jahre wahrgenommen haben. Und manchmal sind wir uns dessen gar nicht bewusst. Und dieses Bewusstsein zu wecken, das ist mein Ziel. Ich will euch nicht zu Leuten machen, die kalvinistisch denken, weil ich mich auch nicht als Calvinist bezeichne. Ich möchte, dass wir die Bibelstellen, die wir lesen, ernst nehmen und unser eigenes Denken immer wieder hinterfragen lassen von den Bibelstellen. Wenn ich erlebe, dass irgendjemand das andersrum macht, dass eine Bibelstelle aufgrund eines theologischen Systems in Frage stellt, gibt es was auf die Pfoten. Weil, das ist ja klar. Und da will ich mit euch spielen. Am Ende ist nur der sorgsame Umgang mit dem Wort Gottes wichtig.
Dazu noch eine Sache sagen, weil ich noch ein bisschen anders sehe, als du gesagt hast. Heute hast du jetzt eben gesagt, eigentlich ist es so, dass wenn man jetzt sündigt und dann irgendwie beten will, dass man dann nicht beten kann. Und hast das Beispiel irgendwie von der Ehe gesprochen. Also erst muss man wieder eine Sache reinwerfen. Stimme ich so zu erstmal, aber ich glaube schon, dass man trotzdem in eine Phase kommen kann, wo man das einmal nicht gemacht hat und dann irgendwie in einem bestimmten Punkt vielleicht zu einer stetigen Sünde hingleitet und trotzdem irgendwie betet und irgendwie aus dem Blick verliert. Also
muss man erst jede Sünde seines Lebens bekannt haben, bevor Gott ein Gebet erhört? Das ist die Frage, oder?
Nee.
Weil so würde ich es auch nicht sagen.
Ich finde es immer interessant, sag ich mal, dass Leute, die in der Leitung von Gemeinden, Pastoren und so weiter auf einmal auffallen, indem sie, was weiß ich, schon jahrelang einen krassen Fehler gemacht haben.
Das heißt, die Sünde war schon lange da, die Sündenerkenntnis kam aber ja später.
Ja.
Bin ich sofort in deinem Boot. Ich weiß nicht mehr, wer es gebetet hat, ich glaube, ein Psalmist, aber ich bin nicht ganz sicher. Herr, vergib mir meine unerkannten Sünden. Interessantes Beispiel.
Aber ich glaube auch nicht, dass es, also, dass man auch bewusst Sünde in seinem Leben duldet. Bewusst.
Ja, oder hast du die eine Stelle gegen dich, oder? Die wir vorhin hatten? Argumentativ gegen dich, meine ich jetzt.
Und trotzdem irgendwie, sag ich mal, so blind wird, dass man so fromm weiterlebt. Ich bin
davon abgestimmt, oder?
Ja. Also, lehrt mich zumindest mich selber, mein Leben.
Gut, also wir können die Argumentation gern führen und es geht jetzt nicht darum, wer hat Recht, wer hat Unrecht. Ja, da bin ich persönlich recht unempfindlich. Ich würde sagen, erstens hast du das argumentative Problem der Kausalität. Du siehst, dass dein Gebet sich erfüllt, aber erfüllt sich das Gebet, weil du gebetet hast? Oder weil es ohnehin Gottes Wille war und er auf dich nicht nötig hatte, es ihm zu sagen? Können wir nicht beweisen, ich kann auch das Gegenteil nicht beweisen. Aber da habe ich natürlich vom Souveränitätsgedanken her den Punkt, naja, es war ohnehin Gottes Wille, von daher war das Gebet nicht.
Man kann dann gar nicht
mehr beten. Damit erschließe ich mich natürlich selbst. Natürlich kann ich beten, weil ich muss ja ins Gebet gehen und meine Sünde bekennen, um wieder Buße tun zu können. Also natürlich kann man beten. Mir geht es mehr um dieses, und ich denke, das war auch die Bibelstelle, die wir hatten, um dieses Bewusste. Ich will an dieser Sache festhalten. Und in dem Bereich meines Lebens entscheide ich. Aber bei dem anderen Punkt, da bitte ich dich. Ich glaube, dass das ein Spiel mit der Heiligkeit Gottes ist, das ihm nicht gefällt.